Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Bis zum Sommer soll das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Der Gesetzentwurf liegt vor. Heute gab es die erste Lesung dazu im Bundestag. Es war emotional und kontrovers.
Die Streichung des Paragraphen 219a ist längst überfällig.
Das ist doch Unsinn. Außerhalb von Werbung gibt es keinerlei Limit bei der Information.
Für viele ist Abtreibung nur nachgelagerte Empfängnisverhütung und eine Selbstverständlichkeit.
Wir wollen das ungeborene Leben schützen, und zwar nicht durch Strafandrohung.
Die Ampel ist für die Abschaffung, sie dürfte also auf jeden Fall kommen. Wir schauen uns aber gleich nochmal die Argumente der Gegenseite an. AfD und Union wollen den Paragraphen beibehalten. Und wir sprechen mit Nina Waken von der CDU, warum sie die Streichung für einen Fehler hält und was sie stattdessen fordert. Und wir gucken mal ins Aktiendepot. Da ist es ja gerade ein ziemliches Auf und Ab an der Börse. Und viele, die noch neu im Business sind, bei denen sieht es gerade eher düster aus in der Broker-App vielleicht. Und wir fragen Nicolas Liefen, Wirtschaftsjournalisten, was da zu tun ist.
Die Frage ist dann immer, ist es sinnvoll, jetzt zu verkaufen? Also wenn du dir Profi-Anleger ansiehst jetzt, die sagen schon wieder, Mensch, es gibt möglicherweise Einstiegschancen, es gibt Kaufkurse. Buy the dip heißt es an der Börse, also kauf dann, wenn der Markt unten ist.
Das ganze Gespräch und noch mehr Börsenweisheiten von Nicolas gibt's gleich hier. Es ist Freitag, der 13. Mai. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Die Regierungskoalition ist sich einig. Paragraph 219a, also das Werbungsverbot für Schwangerschaftsabbrüche, soll gestrichen werden.
Im Internet erlauben wir jedem Verschwörungstheoretiker, jeder Fake-News-Schleuder, jeden Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten. Aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte als Hüter der Wissenschaft, der Fakten, der Sachlichkeit und der Aufklärung, denen verbieten wir, sachliche Informationen bereitzustellen. Das ist doch absurd.
Das hat Justizminister Marco Buschmann von der FDP heute im Bundestag gesagt. Da wurde in erster Lesung sehr emotional über die geplante Abschaffung von 219a diskutiert. SPD, FDP und Grüne wollen, dass Ärztinnen und Ärzte künftig sachlich über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch informieren dürfen im Netz. Die Union, die sieht das anders. Warum? Das habe ich Nina Waken gefragt. Sie sitzt für die CDU im Bundestag. Frau Waken, für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen, wäre es doch wichtig, dass die vernünftige, sachliche Informationen im Netz finden und keine Schockbilder mit falschen Informationen irgendwo.
Das ist natürlich richtig. Das ist aber auch jetzt schon der Fall. Wir haben vor 2 bis 3 Jahren das Gesetz, den 219a, auch schon einmal angepasst und die Möglichkeit über Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären, beziehungsweise über die Tatsache, dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, darauf hinzuweisen. Die Möglichkeit besteht für Ärzte bereits und es gibt darüber hinaus auch Informationen auf anderen Seiten von Beratungsstellen, aber auch bei der Bundesärztekammer oder bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also es ist eben nicht so, dass nicht öffentlich informiert werden kann, dass nicht sachlich informiert werden kann. Auch Ärzte können darauf hinweisen, dass sie die Abtreibung durchführen. Und deswegen glauben wir, dass sich an der Sache auch nichts ändern soll. Wir sind bereit, an der einen oder anderen Stelle, wenn man zum Beispiel sagt, es muss besser noch über Methoden, über Folgen aufgeklärt werden können, dass wir da das Gesetz auch noch ergänzen und konkretisieren. Was wir aber nicht wollen, ist eine Werbung.
Ich wollte gerade fragen, was befürchten Sie denn, wenn der Paragraph gestrichen werden sollte?
Wir befürchten dann eben, dass eine offene Werbung stattfindet. Das sehen wir in Nachbarländern, zum Beispiel in Österreich. Es kann dann möglich sein oder ist dann auch zulässig, mit Anzeigen oder auf Social-Media-Kanälen über Abtreibungen oder über die Möglichkeit der Abtreibung nicht nur zu informieren, sondern damit eben auch zu werben. In den Nachbarländern wird dann zum Beispiel damit geworben, wo man am schnellsten den Termin geht, wo es am günstigsten ist, wo die Atmosphäre am freundlichsten ist, und das wollen wir nicht. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Es ist nämlich schon so, dass uns auch der Verfassungsgesetzgeber mit auf den Weg gegeben hat, dass auch das ungeborene Leben einen Schutzanspruch hat und dass der Staat eben diesen Schutz gewährleisten muss. Und wenn eine Werbung, die sich ja nicht nur an die schwangere Frau, die Informationssucht richtet, sondern an die ganze Gesellschaft richtet und offen zutage tritt, wenn die erlaubt wird, dann ist eben der Schutz des ungeborenen Lebens nicht mehr in der Form gegeben, wie wir ihn für richtig und wichtig halten würden. Und das ganze Thema Interessen der Frauen, aber auch Interessen des ungeborenen Lebens kam ja heute in der Debatte auch wirklich zu kurz.
Sie haben jetzt gesagt, dass Sie befürchten, dass es reißerische oder dass es Werbung geben könnte. Da muss man aber doch wirklich sagen, es geht ja bei der Abschaffung von 219a nicht darum, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt auf Litfaßsäulen irgendwie Werbung machen und für Schwangerschaftsabbrüche werben oder was auch immer. Also anpreisende Werbung soll ja auch künftig verboten bleiben. Da soll ja das Heilmittelwerbegesetz auch geändert werden. Und viele Expertinnen und Experten sagen ja sowieso, das berufliche Standesrecht von Ärztinnen, das verhindert sowieso, so, dass das irgendwie reißerische Werbung geben könnte.
Also zum einen sagen wir nicht, dass es dann reißerische Werbung gibt, aber es gibt eben offene Werbung. Es gibt die Möglichkeit, in Anzeigen, auf Plakaten, in den sozialen Netzwerken für die Tatsache, dass man Abtreibungen durchführt, in seiner Praxis zum Beispiel, zu werben. Das muss nicht reißerisch sein, aber die Tatsache an sich kann beworben werden. Und in den Nachbarländern wissen wir auch und sehen wir auch, dass die Möglichkeit dann auch genutzt wird, wenn sie gegeben ist. Und die Schutzmechanismen, die eingebaut worden sind, zum Beispiel durch das Heilmittelgesetz oder durch die Berufsordnung, die sind aus unserer Sicht eben nicht stark genug, um dann tatsächlich auch einen Schutz des ungeborenen Lebens zu gewährleisten. Und zum einen sind die Vorschriften auch zu unkonkret. Für die Ärzte entsteht da ein Graubereich, der mit der momentanen Gesetzlage nicht entsteht. Es muss dann geprüft werden, ist die Werbung irreführend zum Beispiel oder ist sie berufswidrig. Das sind alles Begriffe, die jetzt nicht bestehen, wo die Ärzte in Zukunft sich überlegen müssen, was kann ich nicht. Also für die Ärzte führt es nicht zu mehr Rechtssicherheit, was jetzt geregelt wird.
Aber ich meine, im Grunde genommen geht es doch bei der Abschaffung, also Paragraph 219a heißt Werbeverbot, aber ganz viele Ärztinnen und Ärzte sagen, es geht einfach um ein Informationsgebot, dass wir Informationen liefern können.
Die können doch jetzt schon die Informationen liefern. Es hat heute auch keiner dargelegt, welche Informationen fehlen. Wir selbst sagen, wenn an der einen oder anderen Stelle eine Konkretisierung notwendig ist, da sind wir da dabei. Das schlagen wir in unserem Antrag eben auch vor, zum Beispiel über die Methoden genauer informieren zu können. Aber
wie unterscheidet sich Ihr Antrag
denn? Über was muss ich denn sonst informieren? Wir sagen, wir wollen das Werbeverbot an sich aufrechterhalten, wollen aber die jetzige Möglichkeit der Information, die ja vor 2,5 Jahren erst geschaffen worden ist oder verbessert worden ist, nochmal verbessern, indem zum Beispiel konkreter über die Methodik informiert werden kann. Und das ist der Unterschied einfach. Wir wollen Information, der anderen Seite geht es um Werbung.
Sagt Nina Waken, CDU-Politikerin. Sie ist gegen die Abschaffung von Paragraph 219a. Warum? Darüber habe ich mit ihr gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.
Erst hatte er 44 Milliarden Dollar angeboten und jetzt liegt der Deal erstmal auf Eis. Kann man sich schon fragen, was ist eigentlich los bei Elon Musk? Ihr habt es mitbekommen, er wollte ja Twitter kaufen und dann hat Twitter auch irgendwann irgendwie zugestimmt. Und jetzt scheint es ja so, als will er doch wieder raus aus der Nummer. Musk sagt, der Deal sei auf Eis. Er wolle warten, bis klar ist, wie viele Fake-Accounts sich bei Twitter wirklich tummeln. Ilka Knigge aus unserem Team hat sich die Nachricht heute genauer angeschaut. Ilka, warum macht das für Musk überhaupt einen Unterschied, wie viele Fake-Konten es jetzt irgendwie bei Twitter gibt?
Bisher kann man darüber nur spekulieren. Er selbst hat sich ja noch nicht dazu geäußert. Klar ist aber natürlich, je mehr UserInnen ein Netzwerk hat, also je mehr echte, desto größer ist auch dann die reale Reichweite. Aber klar ist auch an der Stelle, Musk, der weiß ja nicht seit heute, dass es dort Fake-Accounts gibt bei Twitter. Der hat ja sogar selbst gesagt, er wolle nach der Übernahme gegen Spam-Accounts vorgehen. Twitter gibt ja auch vierteljährlich an, wie viele Fake-Konten es so ungefähr auf der Plattform gibt. Das ist auch nichts Neues. Und auch die Zahl, über die da jetzt gesprochen wird, diese etwa 5% der Accounts, die fake sein sollen, die war in vorherigen Berichten von Twitter immer ungefähr ähnlich. Und Zeit Online schreibt heute auch noch was, das finde ich total wichtig und interessant. Musk selbst, der hatte die sorgfältige Prüfung der Unternehmenszahlen während der Verhandlungen abgelehnt. Also er hat darauf verzichtet.
Könnte es sein, dass Elon Musk einfach die Kohle ausgegangen ist?
Dafür spricht, wie es gerade um Tesla steht zumindest. Also Musk wird ja als reichster Mann der Welt bezeichnet, unter anderem, weil er so viele wertvolle Aktien besitzt. Und um Twitter zu kaufen, da wollte er Kredite im Wert von 12 Milliarden Dollar aufnehmen und die wären mit seinen Tesla-Aktien gesichert worden. Jetzt ist die Tesla-Aktie aber gerade im Wert gefallen von etwa 1000 Dollar auf zuletzt dann nur noch ungefähr 728 Dollar. Das schreibt jetzt heute die Tagesschau, sind die letzten Zahlen. Das ist für ihn natürlich gerade eine ziemlich ungünstige Situation. Bloomberg, das Nachrichtenportal, das hatte am Donnerstag auch berichtet, er würde nach anderen Wegen suchen, um diesen Kauf jetzt zu finanzieren, also nicht mehr diese aktiengestützten Kredite.
Manche von uns kriegen nicht mal einen Kredit über 12 Euro. Er will 12 ja. Milliarden Dollar.
Muss man auch mal sagen.
Ja, wie geht's jetzt weiter?
Ja, erstmal ist natürlich die Twitter-Aktie heute abgestürzt, was übrigens dann auch noch zu den Spekulationen geführt hat, dass genau sei Musks Absicht gewesen, da den Preis drücken. Musk ist in der Zwischenzeit ein wenig zurückgerudert und er hat getwittert, er sei am Kauf immer noch interessiert. Jetzt müssen wir natürlich mal sehen, wann diese geprüften Zahlen über die Fake-Accounts überhaupt kommen und was da drin steht. Klar ist jedenfalls, Twitter und Musk, die haben eine Strafe vereinbart, falls einer von beiden den Deal bricht oder kündigt, dann wird nämlich 1 Milliarde Dollar fällig.
Naja, weniger als 44 Milliarden.
Auf jeden Fall.
Elon Musk will Twitter jetzt gerade offenbar erstmal doch nicht übernehmen. Der Deal liegt erstmal auf Eis. Hintergründe hatte Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova.
Wochenlang war Funkstille. Heute haben sie wieder miteinander telefoniert. Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin. 75 Minuten soll das Gespräch gedauert haben. Heißt das, es bewegt sich nochmal was auf Verhandlungsebene? Wir schauen auf die aktuellen Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Peter, wie sieht's denn aktuell aus, was Gespräche, Verhandlungen angeht? Bewegt sich da auf diplomatischer Ebene irgendwas?
Vielleicht oberflächlich, wenn man sich jetzt anschaut, was sozusagen aktuell geschieht, zum Beispiel eben das angesprochene Telefonat heute von Olaf Scholz mit Wladimir Putin oder auch die Aussage, die nach längerer Zeit wieder getätigte Aussage von Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, dass er bereit sei, nach wie vor bereit sei, mit Putin direkt zu sprechen. Das könnte darauf hindeuten, dass es da Hoffnungsschimmer gibt, aber tatsächlich deutet qualitativ nicht viel darauf hin. Denn da ist es zum Beispiel wichtig, auf die Details zu schauen, zum Beispiel auf das, was Zelensky und wie er es gesagt hat. Er hat diese Aussage nämlich heute in einem Interview mit einem italienischen TV-Sender, mit RAI, getätigt. Der Adressat war also ganz klar das europäische Publikum und das Ziel dürfte gewesen sein oder das Kalkül, dass man nochmal hervorhebt, dass man verhandlungsbereit sei und damit ist auch ein politisches Zeichen an den Westen verbunden und damit auch an Skeptiker, die es ja auch im Westen gibt, die die Ukraine nicht zwingend so sehr unterstützen wollen, dazu zeigen, dass man einerseits kämpft, aber eben auch bereit ist, mit Russland zu reden. Gleichzeitig hat sich die ukrainische Position bzw. die Haltung zum Krieg zuletzt durchaus verändert, auch was die politischen Aussagen angeht. Ganz aktuell hat Verteidigungsminister Reznikow gesagt, man trete in eine neue Phase ein und ein langer Krieg stehe bevor. Und Außenminister Dmytro Kuleba hat in einem Interview kürzlich gesagt, das Ziel der Ukraine sei jetzt die Befreiung aller Gebiete, die von Russland besetzt seien. Somit ist also ein Kompromiss mit Russland schwer vorstellbar.
Die AgrarministerInnen der G7-Staaten haben sich heute ja in Stuttgart getroffen. Und da geht es auch darum, dass ja Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine feststecken, das Land nicht verlassen können, weil die Häfen von Russland blockiert sind. Gibt es da schon Lösungsansätze?
In der Tat, ja, die Rede ist von 20 Millionen Tonnen Getreide, die derzeit offenbar nicht exportiert werden können, zumindest nicht über das Schwarze Meer, wie das ja bisher immer der Fall gewesen ist. Jetzt deutet sich zumindest an, dass die G7-Staaten der Ukraine helfen wollen, beziehungsweise auch Staaten, die jetzt nicht zwingend zu der G7 dazugehören. Aber die Botschaft war heute zum Beispiel nach den Worten von Cem Özdemir, dem deutschen Agrarminister, dass man eben der Ukraine helfen wolle, helfen werde. das Getreide auf anderem Wege, also über Land beispielsweise, in die Welt hinaus zu exportieren. Und ganz konkret haben sich auch schon baltische Staaten, Lettland, Litauen angeboten, über deren Häfen das Getreide hinaus zu exportieren. Die Frage ist natürlich, wie das Getreide von dort dahin kommt. Das ist ja durchaus ein weiter Weg. Mhm. Und da sind noch viele Details zu klären, wie man das logistisch hinbekommt.
Lass uns zum Schluss noch kurz einmal nach Mariupol schauen. Da haben wir die vergangenen Wochen immer wieder hingeblickt und auf das Azov-Stahlwerk, wo immer noch einige Soldatinnen und Soldaten ja drin sind. Gibt es da aktuelle Entwicklungen, was eine Evakuierung von den verbliebenen SoldatInnen angeht?
Nach wie vor nichts Konkretes. Es bleibt dabei, dass die Rede von schwierigen Gesprächen ist, zumindest nach Ansicht der Ukraine. Da ist ja die Idee, dass man schwerverletzte, 38 ganz konkret schwerverletzte Soldaten gegen russische Gefangene tauscht. Da ist es aber immer noch unklar, ob Russland sich darauf wirklich einlässt. Damit würden sie von ihrer bisherigen Linie abrücken. Offenbar war Mariupol auch Teil des Gesprächs zwischen Scholz und Putin. Parallel jedenfalls wird weiter rund um das Stahlwerk Azovstal gekämpft. Insofern ist die Lage derzeit vor allem für die dort Eingeschlossenen weiter prekär und ja, gesundheitlich sind da offenbar viele Soldaten wirklich in einem katastrophalen Zustand und unklar, wie lange sie es in der Situation da noch durchhalten können.
Peter Sawicki war das, unser Korrespondent über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine.
Deutschlandfunk Nova.
Es könnte so einfach sein, ne? Sich eine Börsenbroker-App aufs Smartphone laden, bisschen Geld investieren, dann ein bisschen warten, wieder verkaufen und vom Gewinn die nächste Reise bezahlen. Hat bei dem oder der einen oder anderen vielleicht funktioniert, aber in den letzten Tagen und Wochen sind ja viele Aktien und ETFs an der Börse extrem abgerauscht, genauso wie Technologiewerte. Was also tun, wenn das Börsendepot gerade tiefrot leuchtet? Nicolas Lieven, Wirtschaftsjournalist, hat Antworten. Nicolas, seit 1-2 Jahren haben ja viele Menschen die Börse neu für sich entdeckt. Auch oder gerade wegen der praktischen Broker-Apps für Smartphone haben diese neuen AmateurinvestorInnen jetzt besonders große Verluste zu beklagen.
Ach, weißt du, die einfache Antwort wäre eigentlich immer, es kommt darauf an, wann du eingestiegen bist. Also vor 2 Jahren zum Beispiel, da stand der DAX bei 13.200 Punkten, da wäre es immer noch ein Plus von ungefähr 5%. Der Bitcoin kostete damals 6.500 Euro, jetzt kostet er 30.000. Das wäre immer noch ein klasse Gewinn. Allerdings, wenn du halt im November gekauft hast, vor ein paar Monaten, da war er noch doppelt so teuer. Das heißt, du hast viel Geld verloren. Und das Problem ist für junge Anlegerinnen und Anleger, dass sie eigentlich nur eine Richtung kannten in den vergangenen 10 Jahren. Das ging nämlich eigentlich immer nach oben und es wurde überall entsprechend getrommelt. Und so war oder ist auch bei vielen jüngeren Anlegerinnen und Anlegern einfach das Verhalten. Man hofft da auf schnelle Geld, lässt sich entsprechend begeistern. Wir hatten das bei GameStop zum Beispiel, so eine amerikanische Kette für Computerspiele. Da hat sich die Community zusammengetan, hat den Kurs mal eben nach oben gepusht. Der hat sich verzwanzigfacht auf 280 Euro. In der Zwischenzeit sind es eben ungefähr noch 80 oder 90 Euro. Wir haben ganz frisch jetzt eine Kryptowährung, die ist auf null gefallen. Und das ist das große Problem. Also für junge, ich sage jetzt mal begeisterungsfähige Anlegerinnen und Anleger, die sind einfach jetzt auch in Dinge eingestiegen, die einfach qualitativ, ich sage jetzt mal eher minderwertig sind und deswegen haben die zum Teil große Verluste erlitten, wobei man sagen muss, auch die älteren Hasen, sage ich mal, haben Verluste erlitten, aber die haben eben schon sehr viel auf und ab mitgemacht und deswegen sind die wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger dabei.
Was mache ich denn jetzt, wenn mein Depot tiefrot aufleuchtet? Weil wenn ich jetzt verkaufe, dann mache ich auf jeden Fall Verlust.
Also wenn es einmal tiefrot aufleuchtet, dann machst du tatsächlich Verlust. Die Frage ist dann immer, ist es sinnvoll jetzt zu verkaufen? Also wenn du dir Profi-Anleger ansiehst jetzt, die sagen schon wieder, Mensch, es gibt möglicherweise Einstiegschancen, es gibt Kaufkurse, buy the dip heißt es an der Börse, also kauf dann, wenn der Markt unten ist und jetzt weiß man natürlich nie, wann der Markt unten ist, aber stell dir vor, du hättest beim Corona-Crash verkauft vor 2 Jahren, da war der DAX bei 9.000 Punkten, in der Zwischenzeit ist er wieder geklettert auf 16.000. Mhm. Und das muss man immer wissen, beim DAX hast du immer eine Rendite so über die Jahre, wenn du wirklich die Jahrzehnte dir anguckst, von 6, 7, 8%. Aber es gibt halt auch immer wieder Durststrecken und deswegen kann ich nur dazu raten, einfach mal zu gucken, was hat man eigentlich im Depot liegen? Ist das sinnvoll? Ist das wertig? Hat das auch wirklich, verdienen die zum Beispiel Geld, meine Unternehmen? Sind die gut aufgestellt? Und danach möglicherweise auch nochmal umzuschichten.
Und wenn ich jetzt wirklich dringend Geld brauche und verkaufen muss, dann ist das ja in so einer Phase wirklich ärgerlich. Kann ich das irgendwie noch retten?
Also das Problem ist natürlich immer, in die Situation darfst du an der Börse eigentlich gar nicht kommen, weil die Börse ist halt kein Sparbuch. Das geht einfach mal rauf und das geht halt auch mal runter. Kannst du mal so einen Chart angucken, so einen Börsenchart, das macht ordentliche Ausschläge nach oben und nach unten. Eigentlich muss man vorsorgen. Es gibt so ein paar Punkte, auf die man achten muss an der Börse. Also erstmal, dass man nur Geld investiert, auf das man wirklich länger verzichten kann. Und ich rede hier jetzt nicht von 2 Wochen, sondern ich rede hier wirklich von Jahren. Dann kauft man üblicherweise nicht auf Kredit. Das ist nicht gut, weil da zahlt man Zinsen für den Kredit. Und wenn die Aktien dann nichts abwerfen, auch wieder schlecht. Und oftmals ist dann der Kredit auch mit den Aktien besichert. Das heißt, die Bank kommt dann auf dich zu und sagt, so, ich brauche jetzt mehr Sicherheiten. Wenn man die nicht nachschießen kann, dann werden die Aktien zwangsliquidiert. Das heißt, die werden dann auch einfach verkauft. Und das sind solche Geschichten, also kein Kredit und wie gesagt, nur Geld verwenden, das ich jetzt nicht unbedingt in 10 oder 15 Tagen oder auch in 2 Monaten wieder brauche. Weil dann kommen solche Phasen, dann geben die Börsen nach und wenn ich es dann verkaufen muss, ist natürlich übel.
Saudi Aramco ist ein Ölkonzern, hat Apple als wertvollstes Unternehmen abgelöst und auch Rüstungskonzerne können mit Gewinnpotenzial InvestorInnen anlocken gerade. Was das erstmal mit grünen Aktien und Fonds oder auch für Technologiewerte?
Nee, aber jede Zeit hat halt so ein bisschen ihre Gewinner. Rüstungskonzerne sind es zurzeit und Ölkonzerne, Lebensmittel, Reedereien und so weiter. Grüne Energie wird weiterhin ein Riesenthema bleiben. Halbleiterchips werden ein Riesenthema bleiben. Technologiewerte, ja, die waren jetzt lange Zeit gefragt, aber die leiden natürlich zum Teil auch unter Lieferproblemen. Du hast gerade Apple angesprochen, das ist einer der Konzerne, der gerade mächtig leiden muss. Dann haben wir jüngere Technologieunternehmen, die brauchen oft sehr viel Geld, die brauchen Fremdkapital. Jetzt steigen gerade die Zinsen, dann wird das alles wieder teurer und so weiter, deshalb leiden die. Und dann haben wir natürlich auch zum Beispiel Unternehmen, die haben während Corona gewonnen, Lieferdienste, die kommen jetzt unter die Räder. Dann haben wir Immobilienaktien, die haben lange Zeit profitiert, die werden jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen unter Druck geraten, weil die Zinsen steigen, sich viel weniger mal ein Häuschen leisten können. Also der Gradmesser, sage ich immer, achte so ein bisschen auf dich selbst beim Investieren. Was kaufst du noch ein, jetzt gerade mit Inflation und so weiter? Lebensmittel brauchst du halt immer. Das ist einfach so. Wenn du was bauen willst im Baumarkt und so weiter, musst du dir auch immer mal holen und so weiter. Also man kann so ein bisschen nach Bauchgefühl auch anlegen und damit liegt man so häufig nicht schlecht.
Ist das auch deine letzte Weisheit für alle da draußen? Oder wenn du noch eine hast, was ist sie? Eine letzte Börsenweisheit, Nikolas.
Eine letzte Börsenweisheit würde ich einfach sagen, Ruhe bewahren. Das ist wirklich wichtig und nicht in Panik geraten. Das ist total wichtig an der Börse, dass man wirklich sagt, hey, ich sitze das auch mal aus. Und wenn ich noch einen allerletzten Tipp geben kann, nicht alles immer auf einmal investieren, sondern wirklich Monat für Monat für Monat immer ein bisschen was, weil dann nimmt man die Tiefs mit, dann nimmt man die Hochs mit und dann hat man am Ende eigentlich ein ganz gutes Mittel.
Tipps von Nikolas Lieven, Wirtschaftsjournalist. Was zu tun ist, wenn das Börsendepot gerade tiefrot aufleuchtet. Ruhe bewahren.
Deutschlandfunk Nova.
Und wann ist es bei euch soweit? Wollt ihr nicht langsam mal Kinder kriegen? Viele von uns werden diesen oder einen ähnlichen Satz wahrscheinlich irgendwann schon mal gehört haben oder spätestens in ein paar Jahren zu hören bekommen von den Großeltern oder den Eltern. Und oft nervt diese Frage einfach nur. In Indien klagt jetzt ein Paar gegen den eigenen Sohn. Es geht um umgerechnet $650.000, weil sie noch kein Enkelkind von ihm bekommen haben. Das ist nochmal ein völlig anderes Level und es ist auch ein völlig anderes System natürlich in Indien. Aber sicherlich kennen viele von euch Situationen, wo so ein extremer Erwartungsdruck ausgeübt wird. Wie wir damit umgehen, damit hat sich Stefan Beuting beschäftigt.
Enkel gerichtlich einklagen. Nur um das mal klarzustellen.
Haben wir ja in Deutschland nicht.
Sascha Schmidt, seit vielen Jahren in der Paarberatung, hat in seiner Zeit von vielen Familiengeschichten gehört. Aber so eine Art von Militanz.
Weiß ich auch nicht, ob ich das gut finde.
Was es allerdings gibt, einen gewissen Enkelwunsch, ja, eine Enkel- bzw. Kindererwartung, auch in unserer Gesellschaft, die sich im Alltag auf vielfältige Weise zeigen kann.
Ich habe über Jahre hinweg gedacht, jetzt noch nicht, ich habe ja noch Zeit und gewartet, dass das Bedürfnis noch kommt.
Schreibt Miss Sani auf dem Instagram-Kanal Naba Was Geht.
Jetzt bin ich 38 und es war immer noch nicht da. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass das wohl auch nicht mehr kommen wird und größtenteils meinen Frieden damit gemacht. Und einen Partner gefunden, der dazu dieselbe Meinung hat wie ich und auch keinen Kinderwunsch verspürt.
Auf dem Kanal schreiben postmigrantische Frauen über ihr Beziehungsleben. Darin spielt Kindererwartung und die dazugehörige Abgrenzung eine große Rolle, wie zum Beispiel hier.
Habe eine Tochter und wollte schon immer Kinder. Aber meine Sichtweise muss nicht die Sichtweise anderer sein und umgekehrt. Am nervigsten sind natürlich die Fragen, warum habt ihr noch kein Kind, klappt es nicht, etc. Und hat man doch ein Kind, kommt direkt eh die Frage, wann kommt das zweite? Man kann es keinem recht machen.
Auch wenn hier der spezielle Kulturkreis eine besondere Rolle spielt, die Erwartungen in Indien, der Türkei oder in Deutschland nochmal unterschiedlich skaliert werden, in vielen Gesellschaften knirscht es beim Übergang zwischen Tradition und Moderne, zwischen genetischer Bestimmtheit und der Idee freier Lebensgestaltung.
Es gibt sicherlich auch noch Paare, wo einfach vorausgesetzt wird, dass ein Enkelkind kommt. Vielleicht auch noch im Sinne von er oder sie übernimmt dann mal den Hof oder den elterlichen Betrieb oder wie auch immer, wo das so richtig in der Tradition steht. Wir haben aber ja auch Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien jeglicher Art. Wir haben Großeltern, die gar nicht mehr Großeltern sein wollen groß, sondern sagen, ich habe mein eigenes Leben.
Und in dieser Gemengelage, sagt Schmidt, hilft nur Reden und klare Kante.
Kein Kind ist dafür verantwortlich, dass die Eltern Großeltern werden.
Und sollten Eltern oder Schwiegereltern nicht locker lassen, gerne auch mal auf der Familienfeier selber aktiv werden, das Thema quer über den Kaffeetisch laut für alle ansprechen, dann den eigenen Standpunkt einfach mal deutlich machen.
Du hör mal, mich nerven deine Nachfragen und außerdem geht dich das nichts an. Also den Konflikt mit den eigenen Eltern oder Schwiegereltern zu suchen, kann ich nur empfehlen, wenn es einen nervt, dass da dauernd nachgefragt wird.
Allerdings, sagt Schmidt, kann es auch hilfreich sein, sich mal für einen Moment in die Schuhe des anderen zu stellen, die Perspektive zu wechseln. Ähnlich sieht es die Paartherapeutin Petra Thorn.
Ich glaube, ein ganz wichtiges Mittel des Umgangs mit einer solchen Drucksituation ist, den anderen Personen zu signalisieren, dass man erst einmal dafür Verständnis hat.
Ich erzähle ihr von persönlichen Erlebnissen, wo ich mich selber gedrängt gefühlt habe, wo ich auf einmal Rechenschaft ablegen sollte über unsere privaten Familienpläne. Klassiker? Na, wann geht's denn bei euch los?
Ja, das ist wahrscheinlich aus ihrer Perspektive auch strange und schräg gewesen. Für die anderen war das vielleicht einfach nur eine witzige Aussage, um irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ganz viele Außenstehende denken sich da gar nichts dabei.
Umso wichtiger vielleicht, dass Paare Grenzen klar markieren, in denen nur sie selber über Familienplanung und deren Zeitpunkt bestimmen. Gut ist anzuerkennen, dass die eigenen Eltern kein Recht auf Enkel haben, wohl aber ein Recht auf Enttäuschung. Beispielsatz:
Mensch, ich hätte mir das gewünscht. Der Wunsch wird sich in diesem Leben nicht erfüllen. Das ist schade. Ganz einfach. Punkt.
Es klingt einfach weniger vorwurfsvoll, dafür nachvollziehbar. Und wenn dann auch noch die Akzeptanz für die Entscheidung eines Paares dabei mitschwingt, dann können vielleicht alle mit dieser Entscheidung besser leben.
In dem Sinne ist das schon ein großes Geschenk, wenn man so eine Familientradition hat. Aber ich denke, jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob er das möchte.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.